Es hat mich auch gelangweilt, das Kurzgeschichtsstudium mit den Dias in dunkler Wand, und man hatte keinen Kontakt zu den Objekten. Und man lernt eben, das ist mein Glaube, man lernt das Sehen nur an den Originalobjekten.
Herzlich willkommen in Folge 135 von Dies auch zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Julietta Scharf. Sie ist die Urenkelin von Otto Gerstenberg, einem erfolgreichen Versicherungsmanager, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Europas zusammentrug. Daraus entwickelte sich in der mittlerweile vierten Generation die Sammlung Scharf-Gerstenberg, ein Museum in Berlin-Charlottenburg, wo man neben Goya, Picasso, Max Ernst und Renoir vornehmlich surrealistische und fantastische Meisterwerke bewundern kann. Julietta Scharf, die übrigens nebenbei mit ihrem Mann einen Reiterhof vor den Toren Berlins bewirtschaftet, ist die Vorsitzende und ergänzt die Sammlung immer wieder mit viel Kenntnis und Liebe zum Detail. Wir freuen uns, dass sie heute bei uns zu Gast ist, und sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Julietta Scharf.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön. Bin gespannt, was Sie fragen.
Liebe Frau Scharf, wir sind heute an, ich glaube, dem bisher heißesten Tag des Jahres, einem Juni-Freitag, an dem wahrscheinlich angenehmsten Ort in ganz Berlin, nämlich der Sammlung Scharf-Gerstenberg. Wie man schon vom Namen hört, haben Sie damit zu tun, nämlich was?
Ich habe damit ganz viel zu tun, weil die Sammlung Scharf-Gerstenberg hier ist eine Stiftung der Sammlung meines Vaters. Und diese Stiftung haben wir kurz vor dem Tode meines Vaters praktisch zusammen gegründet, auch mit meiner Mutter 2001. Es ist eine Stiftung, die aus Bildern besteht. Und diese Bilder sind seit 2008 hier in der Sammlung Scharf-Gerstenberg zu sehen.
Genau, weil es natürlich gleichzeitig ein Museum ist.
Es ist ein Museum, genau, aber die Bilder, die hier als Stiftung hängen, sind als Dauerleihgabe konzipiert, immer für 10 Jahre. Und bis jetzt hat es immer eine schöne Verlängerung gegeben mit guten Konditionen.
Erzählen Sie uns, Frau Scharf, wie die Kunst in Ihre Familie kam und wann das passiert ist.
Das ist eine lange Geschichte, die ich versuche kurz zu fassen. Mein Urgroßvater, 1848 geboren, ist eigentlich von seiner Herkunft, armer Herkunft, völlig ohne Kunstbezug gewesen, soweit wir das recherchieren könnten. Aber er war mathematisch hochbegabt offenbar, hat die Victoria-Versicherung gegründet, ich kürze das mal ab, in Berlin, und hat dann angefangen, Grafik zu sammeln, Altmeistergrafik, ging dann immer irgendwie ein bisschen weiter in der Bildgestaltung, verkaufte ein bisschen, spezialisierte sich auf Goya und hat immer weiter, weiter und weiter gesammelt und sehr wenig verkauft, eigentlich am Anfang schon. Und das Resultat ist eigentlich eine der größten, also man nennt das immer so Impressionistensammlungen, nicht nur Deutschlands gewesen. Aber es war eine besondere Sammlung, und damals schon war eben dieser Schwerpunkt auf Grafik sammeln, auch ein bisschen abseitige Geschichten, die nicht so waren, aber eben auch große, schöne Bilder. Das war mein Urgroßvater.
Und wie ging es dann weiter? Also er hat diese, eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen des Anfang des 20. Jahrhunderts besessen dann irgendwann.
Ja, genau. Nun ist er, der ein Freund und Weggenosse Liebermanns war, Max Liebermanns, auch zum selben Zeitpunkt gestorben, 1936. Das heißt, er hat die Nazis noch mitgekriegt, aber die Kriege nicht mehr. Glück gehabt. Und es gibt eine Tochter, Margarete Scharf, die dann quasi das geerbt hat und im Erbfall eigentlich nur noch die Aufgabe hatte, diese Kunstsammlung möglichst verlustfrei über den Krieg zu bekommen. Da gibt es abenteuerliche Geschichten, es gibt auch Verluste. Wichtig ist zu erwähnen, dass ein großer Raubkunsttransport abging nach Moskau und nach Leningrad, St. Petersburg. Und ein Großteil der wirklich großen Bilder nun seit dem Krieg in Moskau und in St. Petersburg auch ausgestellt sind. Und wir auch versucht haben, das zurückzukriegen von der Familie, ist aber ein aussichtsloses Unterfangen, ja, was man sich vor allen Dingen jetzt unter der politischen, ja, Situationen denken kann.
Wird immer aussichtsloser.
Es wird immer aussichtsloser. Aber das Positive war, das wurde in den späten 1990er Jahren aufgedeckt und wir haben als Familie nicht davon gewusst, dass die Bilder überhaupt existieren. Und wir sind dann eingeladen worden zu den Eröffnungen mit den ersten Ausstellungen und ich sehe wirklich noch meine Mutter weinen und meinen Vater mit den Tränen kämpfen und auch mein Onkel. Es war schon großartig. Ganz schöne Erlebnisse, obwohl es ja, wie soll man sagen, geklaut ist.
Ja. Was zum Beispiel, was sind das für Werke?
Große Bilder von Goya, von Renoir, ein ganz berühmtes Bild, Place de la Concorde, was eines der berühmtesten Bilder ist, die dort hängen und die, soweit wir wissen, eben auch on Show sind. Ja, und auch sehr viel Grafik, verschwundene Originalzeichnungen von Goya, die nicht mal in der Literatur richtig aufgeführt waren, die sind wiedergekommen. Also ganz wunderbar.
Was war Otto Gerstenberg für ein Mann?
Das ahnen wir nur aus dem, was wir nicht von ihm wissen. Mein Vater war 7, als der gestorben ist, glaube ich. Nee, 26. Nee, der war 10. Also viel erzählt hat er nicht. Gerstenberg muss ein sehr zurückgezogener Mann gewesen sein, sehr stiller Mann auch. Er hat nicht in den damaligen Kunstkreisen wirklich agiert. Er war ein ganz stiller Sammler, ein im besten Sinne Amateur. Er war, wir wissen wirklich nicht, woher dieses Art von Kunstinteresse und dann eben auch die Kenntnis kommt, zum Beispiel Grafik derartig fundiert zu kaufen, weil das ist ja im Grunde schwieriger als ein Ölbild zu kaufen, von dem jeder sagt, oh wie wunderbar. Grafik muss man ein Gefühl für haben und eigentlich, nicht eigentlich, sondern auch Kenntnisse. Und er war seiner Firma, der Victoria Versicherung, sehr, sehr, sehr verpflichtet, hat aber eben auch, und das ist eigentlich auch der wesentliche oder einer der wesentlichen Teile, sehr viel Geld verdient. Und damit konnte er dann eben auch die Sammlung vergrößern, die großen Bilder kaufen und so weiter, mit großen Händlern agieren. Aber er ist auch nicht viel gereist. Wir wissen, dass er mal in Paris war. Und ansonsten hatte er seine Agenten.
Die ihn beraten haben.
Die rumgereist sind, die in Paris waren, die in Madrid waren, die ihm dann zugeschickt haben. Also das muss alles damals besser als die heutige Post geklappt haben. Also gibt es Regenverkehr hin und her aus den entlegensten Gegenden in Europa. Und einer dieser Agenten war übrigens Heinrich Stahl, der jetzt in aller Munde war, weil der Kolbebrunnen bei Griesebach verkauft worden ist. Und Heinrich Stahl war ein Mitarbeiter der Victoria Versicherung und eben auch ein Agent, der selber sammelte, aber eben auch für Otto Gerstenberg gesammelt hat.
Die Victoria Versicherung, ist die dann im Zuge des Krieges?
Die ist, könnte ich jetzt nicht genau sagen, wie sowas wirtschaftlich passiert. Jedenfalls war ja alles den Bach runter. Jedenfalls die Victoria ist wieder auferstanden und dadurch haben mein Vater und sein Bruder Aktienanteile geerbt. Und mein Vater, soweit weiß ich das, hat die dann verkauft und hat dadurch selber auch wieder durch die Victoria letztendlich sein Vermögen aufbauen können. Ich glaube, es war nicht sehr viel, aber sie waren abgesichert.
Ja. Jetzt ist ja interessant, Sie haben irgendwo gesagt, wie ein roter Faden zieht sich eben die Liebe, Faszination, Sammlerwut, wie man es auch nennen will, durch diese ja mittlerweile 4 Generationen.
Ja, also ich habe auch deswegen so viel über die Grafik erzählt oder über dieses kleinere Format, sagen wir mal lieber, weil sich das über meine Großmutter, die das ja nur über den Krieg gerettet hat, ehrlich gesagt, hingezogen hat zu meinem Vater, der nachdem, und seinem Onkel auch, wir reden jetzt von meinem Vater, der dann die Erbschaft mit 36 Jahren angetreten hat und dann eben auch angefangen hat zu sammeln. Erst, glaube ich, etwas unsicher, irgendwie sind sie bei den Expressionisten gelandet, das ist aber sehr schnell verschwunden und dann haben meine Mutter und mein Vater quasi den Surrealismus entdeckt. Auch da oft das kleine Format, die Zeichnung, manchmal auch Künstler, die nicht nur die ganz großen Namen getragen haben, Collagen gekauft, aber eben auch eigene Schwerpunkte gesetzt, die sich nicht sozusagen unter Surrealismus, was ja sowieso schwierig ist, subsumieren lassen. Also meine Eltern haben eine fantastische, wirklich fantastische Kleesammlung aufgebaut, die hier auch im Museum zu sehen ist. Es fügt sich total ein, weil Klee ist ja auch fantastisch und lustig teilweise und so, aber kein Mensch käme eigentlich auf die Idee, ihn unter die Surrealisten zu subsumieren, aber es passt. Und insofern hat mein Vater wirklich dieses Sammeln fortgeführt. Und er konnte es dadurch, dass er mit dem ererbten Geld sehr erfolgreich an der Börse spekuliert hat. Damals war das auch einfacher und übersichtlicher als heute. Glaube ich jedenfalls.
Nicht so schnell, ja.
Ja, nicht so schnell. Dadurch musste er auch nicht in einen, wie man so schön sagt, vernünftigen Beruf einsteigen. Er war nämlich Chemiker. Und er war genauso mathematisch talentiert wie sein Großvater und fing dann auch völlig ohne Vorbildung mit dem Sammeln an. Also auch das ist eine Parallele, die interessant ist einfach. Ne?
Ja, jetzt kommen wir langsam schon zu Ihnen, Frau Schaaf. Sie sind demnach mit Kunst aufgewachsen. Sie erinnern sicherlich gar nicht eine Zeit, wo es nicht um Kunst ging oder wo Kunst gar keine Rolle gespielt hat. Oder gab es auch solche Inseln?
Ja, ich bin in dem Sinne damit aufgewachsen, dass ich halt in einem Haus aufgewachsen bin, in dem ohne Ende Bilder hingen und wo es immer um Kunst ging eigentlich. Aber auf der anderen Seite, ich bin aufgewachsen in Hamburg. Genau, und da hatten meine Eltern dann ein Haus gekauft, da war ich, glaube ich, 6 Jahre alt und da ging das dann so richtig los.
Und als Einzelkind?
Als Einzelkind. Und insofern bin ich damit aufgewachsen, aber wie das so ist, wenn man so mit etwas aufwächst, also klar, ich bin mit den Eltern viel verreist, ich bin durch die Museen geschleift worden, durch die Galerien, aber ja, das nimmt man quasi so hin. Also wenn jemand Hunde züchtet, dann nehmen die Kinder hin, vermutlich, dass da andauernd Hunde sind.
Da gibt es kein Initiationsgespräch, so jetzt erkläre ich dir mal, was
Nein,
Kunst ist.
Überhaupt nicht, natürlich nicht. Es war einfach selbstverständlich und mein Vater hat auch nicht viel über Kunst gesprochen.
Interessant.
Also er hat auch oft gar nicht gesagt, dass er was gekauft hat, dann hing wieder irgendwas zur Probe an der Wand und also auch wenn ich älter war und ich habe dann ja woanders studiert und nach Hause gekommen bin, dann kann es vorkommen, dass da ein Magritte hing. Ja, auch zur Kenntnis genommen, muss ich mal sagen. Also und natürlich war es so, je älter ich wurde, also so nach der Pubertät habe ich angefangen, vorsichtig mal darüber nachzudenken und es hat mich total gegruselt. Gar nicht mal vor der Verantwortung, an die habe ich noch gar nicht gedacht, aber davor so viel Geld oder so viel Werte irgendwann mal zu besitzen. Ich habe das vollkommen weggestrichen und bin dann sozusagen in das Gegenteil eingestiegen. Ich wollte gar nichts haben und wollte nur, weiß ich nicht, das, was andere Mitstudenten wir haben dann Wohngemeinschaften gegründet auf dem Land und
wollten Sie auch nichts damit zu tun haben?
Und dann wollte ich nichts damit zu tun haben. Jetzt nicht offensiv, dass es darüber wirklich Streit gab. Und meine Eltern haben mich halt gelassen. Ne? Also es gab eigentlich kaum Gespräche, wo es mal darum ging, was damit passiert. Und das lag bestimmt auch daran, dass mein Vater ziemlich konfliktscheu war. Also dem war, solange alles irgendwie so, wie man in Hamburg sagt, Suche läuft,
ja.
Da war der sehr zufrieden, ein wahnsinnig guter Gastgeber und so weiter. Aber auf Streit hatte er eigentlich keine Lust. Also natürlich gab bei uns auch dann politische Diskussionen und so weiter, aber alles irgendwie nicht im Sinne von wirklichem Streit oder so.
War das denn anders als bei Ihrem Urgroßvater, seinem Großvater? War das mehr ein offenes Haus oder?
Das war ein offenes Haus. Und wir hatten auch, was heißt wir? Meine Eltern hatten eben auch so einen Freundeskreis, teilweise noch aus dem Studium meiner Mutter, die war schon mehr mit der Kunst, aber nicht mit der Kunstgeschichte. Die war begabte Grafikerin und mein Vater eben aus dem Chemiestudium hatten die Zeit ihres Lebens, bis die so nacheinander gestorben sind, Freunde, die eigentlich mit der Kunst gar nichts zu tun hatten. Die haben das alles so gutiert und mitgenommen. Und
ein Magritte.
Waren aber eben gar nicht jetzt irgendwie schon gar nicht Sammler oder so. Ne? Und deswegen war der Freundeskreis sehr offen. Der wurde dann manchmal gemixt mit dem Kunstfreundeskreis oder mit den, wenn es noch spezieller war, Kunsthalle Hamburg war sehr involviert oder bestimmte Galerien, Galeristen und so. Also es war ein offenes Haus, das kann man so sagen.
Ja, ja,
ja. Aber eben kein offizielles Haus. Es wurde nicht das Sammeln zelebriert, sondern das war da.
Ja, ist ja auch sehr hamburgisch.
Das ist sehr hamburgisch, ja. Stimmt, genau.
Jetzt sind Sie Studentin, haben Soziologie einerseits, aber dann eben auch Kunstgeschichte studiert, oder?
Ja, ich habe ganz schön viel Fächer studiert oder angefangen zu studieren. Ja, Soziologie und vor allem Psychologie. Und habe dann im Nebenfach Kunstgeschichte von Anfang an studiert.
Dann doch.
Ja, aber das, wenn ich mal ehrlich bin, war das zur Befriedung der Eltern, das Kind studiert. Lass es studieren.
Das ist ja ein guter Grund, ja.
Ja, es ist ja auch ein Grund. Ja. Ne? Das habe ich in Göttingen angefangen, tatsächlich bei Professor Gehtkens, der ein sehr, sehr, sehr strenger Lehrmeister war und heutzutage sind wir gut bekannt. Aber es hat mich auch gelangweilt, nicht etwa wegen Herrn Gehtkens, sondern weil das Kunstgeschichtsstudium einfach mit den Dias in dunkler Wand und man hatte kaum, im Hinterrhein ist mir das aufgefallen, man hatte halt keinen Kontakt zu den Objekten.
Das war
Theorie. Und zu Hause bin ich damit aufgewachsen, da stand das alles rum. Das war sehr viel einfacher und sehr viel anschaulicher. Ne?
Verstehe.
Und man lernt eben, das ist mein Glaube, man lernt eigentlich das Sehen nur an den Originalobjekten. Du kannst an einer noch so guten Abbildung von der Grafik nicht das Papier spüren oder die Druckrate oder weiß ich nicht, meinetwegen auch eine Verschmutzung oder bei Ölbildern auch. Man sieht die Oberfläche nicht, man sieht die Reflexionen nicht und das lernt man tatsächlich nur, wenn man sehr viel guckt.
Ja.
Eigentlich auch ohne Hintergrund, es muss einen irgendwie interessieren.
Ja. Sie hat es dann ja offenbar irgendwann wieder interessiert.
Ja, ja, ja.
Gab es da einen Punkt oder eine Entwicklung oder sind Sie morgens aufgewacht und haben gemerkt, mir fehlt das? Oder?
Nee, so nicht. Aber als wir die Stiftung gegründet haben, vor dem Tode meines Vaters, da habe ich schon gewusst, okay, das mache ich, das ist auch mein Ding. Vielleicht war ich auch froh, jetzt eine Aufgabe zu haben, weil ich war ja doch schon ziemlich alt und habe eigentlich wirklich nur rumgejobbt und merkwürdige Dinge gemacht.
Zum Beispiel?
Ja, was weiß ich, in Cafés gejobbt. Ich habe ziemlich lang Kinderfreizeiten betreut. Und
Hat sich so ergeben halt.
Das hat sich so ergeben. Ich wollte auch nichts anderes. Ne? Ja, dann habe ich meine kleine Ausbildung bei Christie's gemacht in London. Das hat schon so ein bisschen einen Schub gegeben, weil das war ganz lustig. Da muss man so eine damit sie einen überhaupt nehmen. Und da werden einem unendlich viel Postkarten mit Abbildungen gezeigt von Bildern. Und da kam es dann eben überhaupt nicht drauf ran, dass man jetzt wusste, das ist jetzt ein, weiß ich nicht, Bruegel oder ein de Koning oder keine Ahnung, sondern man musste es einschätzen können, was es sein könnte. Und das konnte ich, aber das konnte ich eben aus dem Stegreif.
Einschätzen, was es sein könnte, preislich? Ja, oder?
Nee, das hat gar nichts damit. Nee, so. Man könnte dann sagen, Mann, das könnte 60er Jahre sein.
Verstehe.
Und so eine Einordnung.
Okay.
Kurz
so
das erinnere ich noch, das war ganz lustig.
Irgendwie. Haben Sie offenbar aber sehr gut gemacht dann.
Keine Ahnung, ob sehr gut, aber jedenfalls haben sie gesagt, los, kannst du kommen zu dem Kurs. Und das war schon interessant, weil man einfach auch wieder wahnsinnig viel gesehen hat. Ne? Also von einem Museum in London zum nächsten und in die Landhäuser und ach, was weiß
da
ich.
Da hat man das eben wirklich.
Genau, da. Und das habe ich aber tatsächlich so ein bisschen auch, um die Eltern zu beruhigen, gemacht, weil die haben natürlich irgendwann gesehen, ne, das Kind, das schwimmt natürlich jetzt doch so ein bisschen. Ne? Ich wollte eigentlich immer in einer Galerie arbeiten, bis ich mal so Galeriebetrieb mitbekommen habe, die ja sehr gute Arbeit machen und so weiter, aber ich hätte mich zu Tode gelangweilt. Ich hätte es, ist aber irgendwie auch ein Luxus, sowas sagen zu dürfen, ne? Weil ich musste das halt nicht. Ich habe immer so ein bisschen Geld selbst verdient und ein bisschen von den Eltern gekriegt. Fand das eigentlich prima, ne?
Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, wenn man ein Einzelkind ist, spürt man einen anderen Druck, könnte ich mir denken.
Ja, die haben eben eigentlich gar keinen Druck gemacht. Gespürt habe ich eigentlich erst, okay, als wir das mit der Stiftung angefangen haben, aber da war ich dann auch wirklich dabei und das war eigentlich sehr schön, auch problemlos, nur dann ist mein Vater gestorben und dann stand ich eigentlich, da steht dann drin, dass ich die Stiftungsvorsitzende auf Lebenszeit bin, also Anders gesprochen, ich habe es auf Lebenszeit an den Backen.
Da fühlt man dann den Druck.
Und dann stand ich halt mit dieser großen Anzahl an Bildern und Grafik da und hatte keinen Ort dafür. Aber es ist eine gemeinnützige Stiftung, ich musste es zeigen. Und das war eine schwierige Zeit, weil da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so, also das ist kein Selbstläufer, ne? Und dann habe ich kurz versucht, es eventuell nach München zu geben, weil Hamburg ging nicht, die wollten nicht, aus merkwürdigen Gründen. Sie hätten nicht genug Platz und keine Schubladen. Also ernsthaft jetzt. Und dann wollte ich es eigentlich nach München geben, weil der Stiftungssitz ist in München. Ich bin in Bayern geboren und aus irgendeinem, wahrscheinlich auch finanztechnischem Grund haben wir das in München gemacht. Und in dem Moment kam Peter-Klaus Schuster, den ja wahrscheinlich die einige noch kennen, den ehemaligen Direktor der Neuen Nationalgalerie. Der hatte ja so ein bisschen den Ruf, ein Direktor oder Sammler von Sammlern zu sein. Und der hat sich dann dafür engagiert, dass unsere Sammlung einen Vertrag bekommt als Leihgabe und dass wir dieses Haus in Charlottenburg gegenüber dem Schloss bespielen können. Also das habe ich alles und ausschließlich Herrn Schuster zu verdanken. Und dann ging es 2004 mit den Planungen los und chaotischen Architekturausschreibungen und dann wurde alles doch ganz wunderbar. Und 2008 konnten wir dann eröffnen.
Und seitdem, glaube ich, gibt es immer 10-Jahres-Verträge.
Ja.
Der nächste läuft jetzt bis 28, glaube ich.
So ist es. Das ist nicht mehr so lange. Jetzt wird es auch spannend. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden. Ja.
Kommen wir vielleicht einmal auf das, was die Sammlung heute ausmacht. Was ihre Schwerpunkte heute sind und wie sie da Einfluss nehmen und genommen haben.
Mhm. Ja, jetzt habe ich ja eigentlich erzählt bis zur Stiftungsgründung und dann habe ich das Ganze erstmal ganz still verfolgt, fand das ganz spannend, habe aber die Kuratoren ihre Arbeit machen lassen. Ich habe mich gar nicht eingemischt am Anfang, außer dass ich bestimmte Sachen dann bezahlt habe oder Geld dazugegeben habe oder so, aber auch eigentlich in einem kleineren Umfang. Und dann kam Kütiki Zacharias zu uns, die hat den Dieter Scholz abgelöst als Kuratorin und auch da habe ich erstmal so zugeguckt und dann habe ich aber gemerkt, das bringt immer mehr Spaß und wir sind dann so langsam Freundinnen geworden und haben so gemerkt, wir können ganz gut so Dinge zusammen entwickeln. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich eigentlich auch die Sammlung erweitern. Ich habe das vorher schon mal, aber weiß ich nicht, alle Jahr mal ein Blatt oder irgend sowas. Also das war kein Sammeln meinerseits.
Okay.
Überhaupt nicht.
Eher so eine Pflichterfüllung? Oder?
Nee, irgendwie Lust, was zu kaufen. Denn auch was für zu Hause, das hatte dann überhaupt nichts mit der Sammlung zu tun. Oder mein Mann hat irgendwas gekauft. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich fehlt in dieser Sammlung meiner Eltern einiges. Oder man kann es erweitern einfach, ne? Und da habe ich dann so richtig Lust gekriegt, das auch zu machen. Und zwar in einem kleineren Stil, also auch viel Grafik, viel Druckgrafik. Aber was mir Spaß macht, ist sozusagen nach hinten zu sammeln. Also bis ins Mittelalter hinein. Also all die schrägen, merkwürdigen Dinge,
auch Todes,
düstere Dinge. Düstere Dinge, sehr viel düstere Dinge, sehr viel Todesdarstellung.
Es gibt einen ganzen Raum in der aktuellen Ausstellung, der dem Tod gewidmet ist.
Ja,
fand ich besonders toll.
Ja. Ja, weil es da eben auch wirklich auch Künstler gibt, die natürlich die Surrealisten gekannt haben, also fantasievolle, wie Kubin, Alfred Kubin mit seinen wirklich abstrusen Fantasien teilweise, also ganz, ganz verrückt. Peter Bruegel, die Grafik von Bruegel, kennt ja jeder, die Bilder auch. Da gibt es eben auch Vorbilder. James Ensor oder, was mir auch besonders Spaß bringt, Künstler wie Odillon Redon nochmal weiter auszuführen oder eben auch einfach Sachen zu sehen. Also ich koche tatsächlich auch manchmal Dinge, wo ich den Künstler nicht mal kenne, wo ich das nur sehe und denke, das passt.
Ist das ein Gefühl oder ist das ein Sinn für ein Mosaik, was man zusammensetzt?
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dieses Bild. Es ist ein Sinn für ein Mosaik. Und vielleicht ist es auch in dem Sinne ein gutes Bild, weil wenn ich zum Beispiel eine Bruegel-Grafik kaufe, irgendwas aus den 7 Todsünden oder so, dann weiß ich zwar, wie ein gut erhaltenes Blatt aussehen muss, aber es ist nicht die Priorität. Wäre ich jetzt ein ausgefuchster Grafiksammler, dann kämen viel mehr Auswahlkriterien. Dann wäre wirklich das Alter, wer hat es gedruckt, wann ist es publiziert worden, wie ist der Erhalt, welches Stadium bei Druckgrafik und so. Und das interessiert mich nicht so sehr wie das Sujet, was dargestellt worden ist. Und das, den ganzen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, sind auch etwas, um die ich weiß, aber ich gar nicht die Energie habe, das alles nachzuforschen. Also es geht eben eher ums Sujet, um das Puzzleteil, was da noch reinpassen würde. Vielleicht auch irgendwie mal was ganz Abseitiges. Und das bringt total Spaß. Und möglich ist mir das allerdings tatsächlich nur geworden, dadurch, dass ich mich entschieden habe, eine Afrika-Skulpturensammlung, die meine Eltern noch im höheren Alter in den späten 90ern angelegt haben und die ganz fantastisch ist und die auch publiziert wurde und die aber bei mir immer nur im Depot stand. Und diese Sammlung habe ich im Frühjahr 2024 verkauft. Relativ gut bei Christie's und den Erlös, den stelle ich eben der Stiftung zur Verfügung. Und das ist eigentlich der große Befreiungsschlag und das ist für mich auch sehr wichtig, weil wir können jetzt hier Ausstellungen machen. Wir kriegen ein Ausstellungsbudget, das schon von Anfang an immer eigentlich zu niedrig war, aber immerhin hatten wir eins und haben ja auch sehr, sehr gute Ausstellungen gemacht. Aber jetzt können wir ein bisschen freier verfügen. Jetzt können wir Kataloge machen, wo sonst kein Budget für Kataloge wäre. Wir können ein bisschen mehr Werbung machen, wo früher weniger Budget für war. Wir veranstalten seit 3 Jahren. Oder schon 4. Ein Filmprogramm ohne Eintritt, also wo jeder kommen kann, was immer ein bisschen thematisch zu den großen Ausstellungen gestaltet wird, das auch sehr schön und wirklich angenommen wird. Ja, und lauter solche Sachen können wir jetzt machen. Wir können mal eine Dienstreise mehr machen, irgendwohin. Und das bringt natürlich jetzt auch hier im Museum allen Beteiligten mehr Spaß, muss man
Klar,
sagen. Ne?
klar.
Genau. Und ich kann eine Mitarbeiterin mitfinanzieren von der Stiftung her, so dass wir auch ein bisschen mehr Personal haben, weil das ist arg beschränkt in den Museen und großes Problem.
Wie
Also
viele
insofern.
Ausstellungen gibt es im Jahr?
Also wir machen immer eine große und dann machen wir ein oder zwei Zwischenausstellungen. Das sind kleinere Geschichten, die nicht unbedingt mit unserer Sammlung zu tun haben, aber so ein bisschen darum gehängt werden. Und sie haben mal mehr oder mal weniger damit zu tun. Manchmal stellen wir auch einzelne Künstler vor, wo wir das gerne haben. Das machen wir zum Beispiel jetzt. Im Juli eröffnen wir eine kleine Ausstellung von zwei Künstlern, die gleichzeitig den Aufbau unserer Ausstellungen immer betreuen und mitmachen.
Wie heißen die?
Das ist Tornow und Rode. Die startet im Juli. Dann planen wir diese große, düstere Im Schatten des Surrealismus Ausstellung im Dezember. Und darauf folgend ist in der Pipeline eine wahrscheinlich sehr schön werdende kleinere Ausstellung über Max Klinger und die Handschuhfolge, die ja auch sehr psychologisch ist. Und mein Vater hat damals die Originalzeichnungen für diese Folge von Max Klinger gekauft, die bei uns auch eigentlich fast immer zu sehen ist. Und um diesen Handschuh herum wird es eine kleine Ausstellung geben.
Wie oft ergänzen Sie Ihre Sammlung? Also wie viel kaufen Sie im Jahr?
Weil ich das ja noch nicht so furchtbar viele Jahre mache, kann ich da keine Schnittzahl geben. Aber letztes Jahr habe ich 20, 30
Hm.
vielleicht.
Wie ist denn das eigentlich mit Kunst im privaten Raum für Sie?
Ja, das ist ja wie hier. Für mich ist das ist ja auch ein Wahnsinnsprivileg, kein Unterschied. Und die Ausstellung, die jetzt zu Ende gegangen sind, Möglichkeiten einer Insel, war ja komplett aus meinem privaten Besitz, also das, was an mich noch von der Erbschaft von dem Urgroßvater übergekommen ist, bis zu den Sachen, die ich von meinem Vater geerbt habe, die nicht oder noch nicht in der Stiftung sind und die Dinge, die ich selbst für die Stiftung erworben habe in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren.
Ja.
So hat sich diese Ausstellung zusammengesetzt. Und die ist ja dann, wenn Sie nach dem Zuhause gefragt haben, die kommt jetzt sozusagen wieder nach Hause und
Ja.
nicht nur ins Depot. Also bei uns zu Hause sieht es wild aus, die Wände sind leer. Und ja, jetzt muss ich mir sozusagen für zu Hause eine neue Hängung überlegen.
Ach, das
Und
machen Sie dann, ja? Das wird nicht dann wieder eins zu eins, wie es vorher war.
nee, das ist ja langweilig.
Okay.
Ja, genau. Es ist ja auch so viel dazugekommen.
Ja, klar. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Sammlung?
Für die Zukunft wünsche ich mir wirklich, dass die Sammlung, also alles, was in der Stiftung ist und was ich in die Stiftung einbringe, dass das wirklich zusammengehalten wird und in dem Kontext auch weiter gezeigt werden kann. Natürlich nicht immer alles, aber dass es immer weiter Kuratoren und Museumsleute und Entscheider gibt, die sich weiterhin dafür interessieren, für diese Kunst des 20. Jahrhunderts. Das ist wirklich mein großer Wunsch, dass es weiter bei den staatlichen Museen bleibt, aber dass es auf jeden Fall nicht zerfleddert wird.
Ja. Jetzt, Frau Scharf, kommen wir auch schon zu den letzten beiden Fragen, die wir ja jedem Gast in diesem Podcast stellen, so auch Ihnen. Beide sind wahrscheinlich für Sie besonders schwer oder besonders leicht zu beantworten als jemand, der unmittelbar mit beidem zu tun hat. Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Das ist wirklich, das sind so Fragen. Aber ich habe tatsächlich zwei oder drei sogar, die ich toll finde. Die sind alle in Paris.
Okay.
Das Museum Gustave Moreau.
Okay.
Das ist ja sein Atelier gewesen und das ist so privat und so. Es ist einfach toll, da hinzugehen. Und genauso ist es eigentlich mit dem Musée de la Croix, wo ich lange nicht war. Ich hoffe, es ist noch so. Es war mal in so einem Garten. Und dann gibt es immer noch das Musée Jacquard. Heißt es eigentlich so? Jacquemart heißt es, ne? Wo die tolle Ausstellungen machen.
Okay. Alles drei Tipps, die noch keiner gesagt hat.
Das ist schön. Okay. Ja. Man muss die so ein bisschen suchen in Paris,
Ja.
aber das ist kein Problem.
Dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage, Frau Scharf. Ich schenke Ihnen ein Kunstwerk. Sie können sich jedes aussuchen, was es auf dieser Welt gibt. Welches nehmen Sie?
Das ist sehr schwierig. Ich hatte mal kurz so drüber nachgedacht und so weiter. Und dann habe ich gedacht, worüber wir schon gesprochen haben, über den Goya, der im Sand versinkende Hund. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, das könnte ich nicht ertragen, an der Wand zu haben.
Okay.
Ich würde mir wahrscheinlich das absolute Gegenteil davon wünschen, und zwar ein Stillleben von Chardin und am besten die Erdbeeren.
Ah, stimmt. Das ist wirklich genau das Gegenteil von einem leidenden Hund.
Ja, genau.
Frau Scharf, ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke auch, dass ich das machen durfte.
Und noch einen schönen heißen Sommer
Ja,
weiterhin.
der Sommer ist heiß und wird es wahrscheinlich auch
Also
bleiben.
hier unbedingt zu Schafgersten mehr kommen. Hier herrschen himmlische Temperaturen, gerade bei solchem Wetter.
Das war Folge 135 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. Und zwar nach einer kleinen Sommerpause. Am 29. August sind wir mit unserer neuen Folge zurück und so lange wünschen wir Ihnen einen wundervollen Sommer.